Oder genau, ein Telefon, das läutet. Oder Gott, der uns sucht. Ich glaube, es ist ja Zeit, wo wir dürfen hören, okay, Gott, ich bin da. Ich nehme jetzt den Hörer von dir ab und jetzt höre ich auf dich. Oder so schön, wie wir jetzt gerade davon gesungen haben, ich möchte dich hören. Ich glaube, es ist das, wo darum geht, dass bereit sind und sagen, und jetzt höre ich dir zu, Jesus. Jetzt bist du dran. Ich glaube, es geht nicht nur um Predigt in dem, sondern es geht auch um den Lobpreis, sagen, Gott, jetzt darfst du zu mir reden, ich bin bereit, ich möchte hören. Weil er ist es, oft sind wir nicht bereit. Ja, schön, dass ich wieder hier sein darf bei euch. Ich weiß nicht mehr, es ist ein Jahr her ungefähr, irgend sowas, als wir den ersten Kanzeltausch gehabt haben. Und ja, ich freute mich auf heute, euch zu sehen. Mal nicht unter Corona-Zeiten, sondern wieder im normalen Setting sozusagen. Ich habe euch einen Teil mitgenommen oder einen Gedanke, ein Stück aus dem Kolosserbrief, der mich persönlich fasziniert. Kolosserbrief ist momentan einer meiner Lieblingsbriefe. Ich habe sehr viel gelesen in letzter Zeit und es ist einfach begeisternd, was Paulus da schreibt. Aber wir kommen später darauf. Als ich jugendlich war, so 15, 16, 17, fand ich Sprüche total spannend. Ob es Sprüche aus der Bibel waren oder sonst gute Sprüche oder irgendwelche Quatschsprüche, war mir egal, aber Hauptsache gute Worte. Und einer hat mich lange begleitet. Was bekomme ich da noch? Ah, für die PowerPoint. Super, dankeschön. Einer hat mich lange begleitet und der hieß so, eigentlich wäre ich ganz anders. Ich komme nur so selten dazu. Eigentlich wäre ich ganz anders, ich komme nur so selten dazu. Und je älter ich werde, umso eher merke ich, wie wahr der Spruch ist. Wie oft wäre ich eigentlich anders? Ich bin eigentlich gar nicht so scheu, nur heute ist mir alles etwas fremd. Eigentlich bin ich gar nicht so kurz angebunden, aber heute habe ich gerade keine Zeit zum Reden. Eigentlich schreie ich meine Kinder gar nicht an. Aber heute habe ich einfach keine Nerven. Eigentlich würde ich gerne etwas mehr beten, aber die Arbeitstage sind momentan so voll. Es gibt noch ganz viel so eigentlich und ich glaube, du kennst es aus deinem Leben genauso. Eigentlich würdest du anders sein, aber all die Umstände machen es, dass du jetzt halt trotzdem so bist. Und dann, wie Matthias erzählte, wie geht man damit um? Schnell sagt man, gut, okay, das nächste Mal gebe ich mir mehr Mühe. Und ich kenne das von mir, ich mache das dann oft so. Nächstes Mal schaue ich, dass ich freundlicher bin, dass ich geduldiger bin, dass ich besser aufmerksamer bin, dass ich ein besserer Zuhörer bin, was immer alles. Aber das nächste Mal geht es ganz bestimmt. Und wir kennen es alle, es ist dann eben genau andersrum. Ich bemühe mich dann ganz fest. Und spannend ist, wir als Christen erst recht, wir wissen, wie man leben sollte als Christ. Weil schon die Kleinsten lernen es auswendig, wie man sich verhalten muss. Da muss man gar nicht viel sagen, die wissen es. Und besonders wir als Christen wissen, was Gott eigentlich von uns möchte und wie wir uns verhalten sollten. Ja, man spricht ja die ganze Zeit darüber. Ja, hast du gesehen, wie der sich wieder verhält? Das geht ja gar nicht. Stimmt, ich merke es mir, das geht nicht. Gut, wir lernen in unserem Gemeindekontext fast Tag für Tag, wie wir als Christen leben sollten, was richtig ist, was falsch ist und was gut ist und was noch besser wäre. Das Dümmste daran ist, je älter ich werde, umso mehr merke ich es, dass ich es nicht schaffe. Es ist erschreckend, aber es ist wahr. Ich hatte eine Phase, da bemühte ich mich echt drum und ich dachte, ich schaffe es noch, ich werde noch besser. Eines Tages bin ich dort, wo ich will oder wo ich sein sollte. Ich bin es nicht. Ich schaffe es einfach nicht, so gut zu sein, wie ich gerne möchte. Und da kommen so, ich denke, es sind vielleicht vier, vielleicht noch mehr Typen, aber kannst mal schauen, ob du dich in einem von diesen vier triffst. Der eine Typ sagt dann jeweils, und ich schaffe es. Ich bemühe mich darum und ich bin gut. Wenn ich zumindest in der Gemeinde links und rechts schaue, ich bin sicher mal besser als die links und rechts und das ist gut. Ich bin der Beste hier. Ich mache es gut als Christ. Das ist der eine Typ. Ein weiterer sagt, ich tue das, was nötig ist und was die anderen sehen. Ich weiß, ich bin nicht so gut, aber ich weiß, wie man eine gute Show abgibt. Ich weiß genau, welche Themen ich anschneiden soll gegenüber Christen und welche besser nicht, weil da kann man einen Bogen herum machen. Und ich bin zumindest besser als diese oder jene. Ich bin nicht der Beste, aber schon in der besseren Hälfte, ehrlich gesagt. Da haben wir noch ganz andere Christen unter uns, die haben noch mehr Arbeit als ich in ihrem Leben. Ein dritter Typ: ja, ich schaffe es nicht. Nein, ich bringe es echt nicht auf die Reihe. Aber ehrlich gesagt ist gar nicht so schlimm. Ich habe von ihr gehört, dass sie auch Mühe hat in dem Thema. Und er sowieso. Und von ihr habe ich auch erfahren, dass, nein, eigentlich bin ich ganz okay. Nicht gut, aber genug okay. Das genügt so. Nicht so schlimm. Wir sind ja alle auf demselben Niveau. Und ich glaube, Gott ist gnädig mit uns allen. Das genügt schon. Oder vielleicht noch ein vierter Typ, der sagt, ich schaff's nicht. Es geht nicht. Mich klagt es die ganze Zeit an, wenn ich die Christen sehe, was die alles können, ich kann es nicht, ich schaffe es nicht, ich kann nicht Christ sein. Das ist zu schwierig für mich. Und dann, wie die mich anschauen, wenn ich in den Gottesdienst komme, die Blicke, ich sehe jetzt schon, die klagen mich an, wieso hast du nicht und was tust du nur? Ich bleibe besser etwas fern. Ich gehe inzwischen doch schon mal, oder in den Livestream vielleicht, aber nein, so wirklich den Leuten begegnen, nein, das geht nicht. Und aus diesem geht nicht, steht man Schritt um Schritt zur Seite, bis man nichts mehr mit der Gemeinde, den Christen und schlussendlich mit Gott zu tun hat. Ich weiß nicht, in welchem Typ du dich selbst findest. Vielleicht nochmals ein anderer. Aber all diese Typen haben dasselbe falsche Gedankenmuster. Ein Gedankenmuster, das nicht erst neue Zeit da ist, sondern das eigentlich schon seit Jesus, ich glaube schon früher, schon immer gab. Ein Gedankenmuster, das, ich sage mal, das Gefährlichste am Glauben überhaupt ist. Ich sage, eine der größten Gefahren, die was Christen hineintrappen können. Es ist etwas, das uns auf der einen Seite richtig gut macht und auf der anderen Seite richtig schlecht macht. Wo wir glauben, wir sind voll auf der guten Spur mit Gott unterwegs und müssen etwas feststellen, dass wir am total falschen Ort stehen. Ja, ich glaube, es ist die größte Lüge der Christen. Die Lüge, dass wir gut sein müssen, damit wir Christen sind. Ich muss gut sein, damit ich gerettet bin. Ich muss gut sein, damit ich ein Kind Gottes bin. Ich muss gut sein, damit mich Gott liebt. Oder zumindest, damit ich genug für Gott bin. Ich muss damit. Die größte Lüge. Damit. Man spricht hier auch von gesetzlicher Heiligung. Heiligung heißt, wie kann ich unterwegs sein als Christ, wo ich Gott kenne, und jetzt, wie werde ich besser im Glauben? Wie werde ich all die falschen Dinge los? Und diese gesetzliche Heiligung heißt, ich muss damit. Wie schnell schleicht sich das in unser Herz hinein? Ja, wenn ich mehr Bibel lesen würde, dann könnte Gott besser durch mich wirken. Wenn ich dann, ist dasselbe Wort mit dem damit. Ich lese mehr Bibel, damit mich Gott besser gebrauchen kann. Ich muss mehr beten, damit Gott das und das kann. Wie schnell lügen wir uns an und gegenseitig fördern wir manchmal dieses Denken. Wir sagen Sätze einander, damit wir glauben, dass es stimmt. Es ist total durchwoben, das Ding. Also wirklich eine große Gefahr, auch für uns, die wirklich es gut meinen eigentlich und sogar wissen, was theoretisch damit gemeint ist. Und trotzdem tappen wir immer diese Falle hinein. Und dort ist genau dieser Teufelkreis, den ihr beschrieben bekommen habt, dass es immer wieder bergab geht, so, ich habe es nicht geschafft, jetzt gebe ich mir Mühe, damit Gott wieder mit mir Kontakt haben kann. Aber nein, die Bibel spricht etwas ganz, ganz anderes. Nirgends steht etwas in diesem damit. Und Paulus bringt das im Kolosserbrief so schön auf den Punkt. Eigentlich ist der ganze Brief, aber heute einen ganzen Brief zu predigen, nur schon zum Vorlesen würde ich die halbe Stunde füllen. Deshalb nehme ich ein paar Dinge hinaus, ich fasse es zusammen und lande dann irgendwo in der Mitte. Im Kolosserbrief versucht Paulus den Kolossern eigentlich zu erklären, um was es wirklich geht und wie das Ganze eben aufgebaut ist. Nicht damit wir glauben, sondern er beginnt ganz anders und sagt beispielsweise, weil wir an den gleichen Jesus glauben, sind wir als Geschwister verbunden. Es ist ein Zitat von mir, also nein, ein Zitat aus der Bibel übersetzt von mir, hinten Kolosser 1, 2. Also es ist nicht ganz wörtlich, sondern etwas ausgedeutscht, damit es besser verständlich ist. Wie schnell Paulus sagt, hey, weil wir an Jesus glauben, sind wir als Geschwister verbunden. Wir sind nicht verbunden, wir müssen nicht uns bemühen, verbunden zu sein, damit wir Geschwister sind, sondern wir sind es. Wir sind Geschwister im Glauben. Nicht wenn du dich gut verhältst, bist du auch Geschwister, gehörst du dazu. Sondern wenn du an Jesus glaubst, ihm vertraust, bist du Geschwister im Herrn. Egal, was du gestern getan hast, was du morgen tun wirst und wo du herkommst. Egal, welche Sprache du sprichst, wir sind Geschwister. Wir müssen uns nicht bemühen, damit wir Geschwister sind. Das ist die Lüge. Sondern wir sind bereits Geschwister, weil wir an Jesus glauben. Das führt er aus im Kolosser 1, könnt gerne nachlesen. Und dann ein weiterer Vers darin, weil er alle Macht hat, hat er uns auch ausgerüstet mit seiner Kraft und Weisheit. Er hat uns ausgerüstet, weil er alle Macht hat. Wir müssen nicht die Macht, müssen nicht zuerst ausgebildet und ausgerüstet werden, um seine Macht zu bekommen, sondern er hat uns sie bereits geschenkt. Wir haben die Macht von ihm bekommen. Da ist ja die Geschichte da, wo Jesus seine Jünger aussendet mit Vollmacht und sie dürfen. Und wir denken, die kommt und wir können nicht. Wir haben dieselbe Vollmacht geschenkt bekommen. Die ist da. Aber wir können sie im Kasten stehen lassen oder im Buch und sagen, ja, theoretisch wäre sie hier, aber jetzt muss ich alleine vorwärts aus meiner Kraft arbeiten. Nein, wir müssen nicht. Wir sind ausgerüstet mit seiner Kraft. Wir brauchen nicht mehr unsere Mitmenschen zu manipulieren, dass sie das wollen, was wir wollen. Wir müssen nicht versteckt spielen und unsere Wünsche versteckt halten und irgendwie so durchkriechen. Nein, Gottes Macht ist mit uns. Wir haben die Kraft und Weisheit bekommen und sie wirkt. Wir müssen nicht selbst irgendetwas wirken. Wer mehr dazu wissen will, in diesen Versen kann man das vertiefen. Ein weiterer Vers. Weil er uns von aller Schuld befreit hat, gibt es keine Anklage mehr für uns. Das ist Kolosser 1,13 und dann im 22,23 nochmal zusammengefasst. Dort findet ihr, ich habe die Verse genommen, zusammengeschränkt auf diesen Satz. Weil die ganze Schöpfung unter seiner Autorität liegt, brauchen wir nichts zu fürchten. Nichts zu fürchten. Wir müssen nicht Angst haben oder misstrauisch. Wir müssen nicht irgendwelche Sicherheiten aufbauen, damit wir sicher sind. Nein, wenn Gott alle Macht hat, sind wir sicher. Wenn er die Natur im Griff hat, wenn er die Menschheit im Griff hat, wenn er Völker im Griff hat, die Könige im Griff hat, von was haben wir Angst? Und ich sage das gerade heute in einer Situation, wo Krieg herrscht. Gott hat es im Griff. Wir müssen nicht mehr misstrauisch sein. Wir müssen keine Versicherungen aufbauen, irgendwelche Anlagen, Rücklagen bauen, damit wir dann sicher sind, sondern wir haben die Freiheit, das zu tun. Aber nicht damit. Sondern weil wir sicher sind, dürfen wir auch solche Wege einschlagen. Versteht mich, es geht nicht darum zu sagen, ich traue auf Gott, ich brauche nichts mehr. Aber weil ich auf Gott vertraue, bin ich nicht unbedingt angewiesen darauf. Ich bin die frei darin. Meine letzte Hoffnung ist nicht die Versicherung, meine letzte Hoffnung ist Gott. Meine letzte Hoffnung ist nicht der Arzt, der mit seiner Weisheit am Ende ist, meine letzte Hoffnung ist Gott. Und der Gott kann durch den Arzt helfen, der Gott kann durch die Versicherung helfen, aber er muss nicht. Ich bin nicht angewiesen. Er hat die ganze Welt im Griff und deshalb muss ich nicht mehr. Ein weiterer Vers oder zusammenfassend. Weil er uns von aller Schuld befreit hat, gibt es keine Anklage für uns. Ganz ein wichtiger Vers, den wir auch nächsten Sonntag wieder feiern miteinander, die Ostern, die Auferstehung, das ganze Kreuzgeschehen, was Jesus getan hat. Wir müssen für unsere Schuld nicht mehr bezahlen. damit wir wieder gut sind bei Gott, damit wir wieder angenommen sind. Wir müssen nicht dafür irgendwo Buße tun, doch das schon, aber nicht einstehen und irgendwo meinen, wir müssen dann eine Zeit lang im Bußgewand herumlaufen. Und sagen, erst wenn ich dann wieder richtig mache, dann hat mich Gott wieder lieb. Nein, er hat bereits alles bezahlt. Und das mit der Schuld und Anklage geht weit, es geht sehr weit. Ich merke, wie wir als Christen uns gerne noch Strafen obendrauf geben. Oft sagt man, gut, du hast was Falsches gemacht, dann ist das die Konsequenz und als Strafe bekommst du noch das und das. Hat nichts mit dem Glauben zu tun. Natürlich, es gibt Konsequenzen in unserer Welt, das ist normal. Wenn du irgendwo etwas gemacht hast, was du nicht solltest, gibt es Konsequenzen. Bei zu schnellem Fahren gibt es eine Buße mindestens. Das ist eine Konsequenz. Da geht es nicht primär um die Strafe. Denn die Strafe, die ist getragen, die Konsequenzen tragen wir jeweils mit. Da kann man jeweils nicht alles einfach so schenken. Es gibt manchmal die Überraschungen, wo man sagt, wow, was für ein Geschenk. So ist Gott. Aber wir können nicht damit rechnen. Aber die Strafe und die Anklage, die ist weg. Wie schnell klagen wir jemanden an? Wie konntest du nur? Sagen wir jeweils. Wie konntest du nur? Das ist Anklage. Wir wissen doch, dass wir können. Weshalb sagen wir sowas? Also ich weiß es zumindest von mir, was ich alles für Quatsch machen kann. Und wie? Es passiert einfach. Falsch gedacht. Ich nur an mich gedacht. Was immer. Jesus hat all das getragen. Wir müssen nicht mehr anklagen. Wir müssen nicht mehr zurückbezahlen ihm. Und sagen, du, ich brauche das noch und hilf mir. Und wenn ich dann so und so lange gelitten habe, dann kannst du mir vergeben. Nein, es ist bezahlt. Die Schuld, die Sünde, die wir taten in der Vergangenheit, die sind bezahlt. Es ist okay. Wir dürfen zu ihm kommen und sagen, nimm sie. Ich habe es verbockt. Im Kolosser heißt es so schön, unser Schuldschein hat Gott genommen. Also das sind die Schulden aufgeschrieben, die wir mittragen und die wir selbst in unserem Herz spüren, die Anklagen. Hey, dort hast du es echt nicht gemacht. Und dort, weißt du noch, wie du das mitgelaufen lassen hast? Oh, und dort hast du diese und jene Person angelogen? Wir alle haben so Schuldzettel bei uns im Herzen drin. Den Schuldbrief will Jesus haben. Er sagt, gib ihn mir, bring ihn, ich will ihn bezahlen. Und wie schnell sagen wir, nein, den muss ich selbst bezahlen. Das ist mein Problem, ich habe es selbst eingeborgt. Ich muss es irgendwie auch wieder grad kriegen. Der sagt, nein, komm zu mir, ich will ihn. Ich möchte es für dich erledigen, ich habe es schon erledigt. Es ist bezahlt. Aber bringen müssen wir ihn, ganz klar. Wenn wir ihn selbst behalten, dann bezahlen wir selbst. Er möchte diese Schulden übernehmen. Ja, und das ist ja das, weshalb wir Ostern feiern. Dass er auch verstanden ist, dass er lebt und am Kreuz genau starb für uns und diese Schulden. Ja, ein weiterer Vers. Weil Christus in uns lebt und wir mit ihm lebendig geworden sind, sind wir etwas ganz Neues. Und das ist, glaube ich, ganz ein wichtiger Schlüsselvers für das, was wir heute als Thema haben, wie wir rauskommen aus dieser Falle. Weil Christus in uns lebt, sind wir etwas Neues, eine neue Kreatur. Wir müssen verstehen, bis anhin, bevor wir Jesus kannten, lebte er nicht in uns, weil wir sündig waren. Wir waren für ihn sozusagen tot. Und dann kam er zu uns, kam, Kinder sagen, in unser Herz, das ist die Kindersprache, und da wurden wir lebendig für Gott. Natürlich, wir waren vorhin schon lebendig, aber aus Gottes Sicht, aus seiner Perspektive waren wir tot. Und er macht uns lebendig. Wir sind etwas Neues. Ja, wir sind noch in der alten Hülle. Ja, unsere Seele ist noch alt und auch derselbe Geist in dem Sinn. Aber er wurde mit dem Heiligen Geist verkoppelt und ist neu geworden. Da ist etwas ganz Neues. Wir müssen nicht mehr im Alten drin laufen. Wir müssen nicht mehr danach streben, damit wir neu sind, damit wir gut sind. Wir haben es bereits geschenkt bekommen. Er lebt in uns und wir sind seine Kinder. Und diese normale Aussage sagt, ja, kennen wir es normal als Christen. Ja, wir sind seine Kinder. Ja, er lebt in uns. Merke ich, wie das manchmal nur bis dahin geht und nicht in mein Herz rückt. Im Alltag geht es einfach in die Theorie und sagt, theoretisch bin ich sein Kind, aber so ich mich verhalte, bin ich es nicht, also bin ich es nicht. Und plötzlich bestimmt mein Verhalten mehr, was ich bin, als die Wahrheit, was über mir ausgesprochen wird. Und Paulus geht dann da im Kolosser 3, also in den ersten zwei sind alles nur das Kapitel 1 und 2, wenn es aufgefallen ist. Und im Kapitel 3 geht er dann weiter und sagt, schaut, auf dieser Basis reden wir jetzt miteinander. Auf dieser Basis, dass wir neue Menschen sind, auf dieser Basis, dass uns alles vergeben ist, nicht weil wir es gemacht haben, sondern weil Jesus alles gemacht hat. Also es ist alles getan, wir sind seine Kinder, wir sind frei, wir haben nichts mehr zu tun, dass wir die Heiligkeit erlangt haben. Wir sind Heilige. Und dann sagt Paulus so, und jetzt? Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten. So beginnt das dritte Kapitel. Jetzt, wo wir das alles wissen, jetzt richtet euch auf Christus aus, auf seine himmlische Sicht. Nehmt diese Perspektive ein. Zieht die Brille von Christus an mit seiner Sicht. Beginnt es aus der neuen Perspektive zu betrachten. Schaut nicht so, wie die Welt an die Dinge schaut, sondern schaut so, wie Gott die Dinge anschaut. Und da kommt das Lied, das wir gesungen haben. Herr, öffne uns die Augen. Das ist das Gebet. Gott, öffne uns die Augen. Mit deinen Augen möchten wir sehen. Möchten deine Realität verstehen. Ich muss meinen Kindern jeweils sagen, schaut, Gottes Realität ist realer als die Realität, die wir vor Augen haben. Sehr oft erleben sie in der Schule, wie sie hören, was sie nichts wert sind, weil die Leistung nicht stimmt. Nicht von den Lehrern, oft von Mitschülern. Sie hören, was wieder alles falsch ist und wie man sein muss und soll. Dann sage ich, schau, das, was Gott über dich sagt, ist mehr Realität als das, was deine Mitschüler über dich sagen. Und das müssen wir lernen, eintrainieren. Ja, wer sagt's denn, wenn nicht die Christen? Darum sollt ihr, kann man auch sagen, darum, weil wir das alles haben, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten. Es gibt ein schönes Kinderbuch, das heißt Nicht wie bei Räubers. Keine Ahnung, wer es kennt. Es ist so, 12 Geschichten davon gibt es. Und da geht es um Tom. Tom ist ein kleiner Räuberjunge, der lebt unter Räuber und kennt das Räuberverhalten, wie man lebt. Das geht darum, dass man, wenn man etwas geraubt hat miteinander, trifft man sich und alle nehmen, was sie brauchen und verziehen sich. Und es ist sehr eine raue Stimmung unter den Räubern. Und dann der Tom ist leider etwas ein kleiner Außenseiter, er kommt oft unter die Räder, er findet seinen Weg, so Schleichwege unter den Räubern, aber eigentlich fühlt er sich nicht wohl dort. Und eines Tages kommt irgendein Königssohn, wo weiß er damals mal noch nicht, nimmt ihn, kauft ihn und bringt ihn in sein Schloss. Und der kleine Tom ist total irritiert, ist in diesem Schloss, er wird gebadet, gewaschen, neu gekleidet, er schaut sich an und versteht nicht, was mit ihm geht. Und dann läuft er in diesem Schloss herum, diesem ersten Tag oder ersten Morgen, kommt in den Speisesaal und ist überwältigt von der Fülle, die da gerade aufgetischt wird. Ob Frühstück oder Mittagessen, ich weiß es nicht, aber Bergen von Essen auf dem Tisch. Und er merkt, jetzt gehen die Diener wieder raus und merkt, wow, ich bin allein in dem Saal. Ein voller Tisch, vollgedeckt. Niemand da. Weil was macht man, wenn man Räuber ist? Ja klar, man raubt sich, was man braucht. Er geht hin, schnappt sich das beste Stück, versteckt sich hinter dem Sofa oder sowas Ähnlichem und beginnt genüsslich sein Ding zu essen. Und sagt, yes, das war ein guter Fang heute. Er ist am Essen und kurz darauf kommen weitere Kinder hinein. Und der Königssohn kommt auch hinein. Die sitzen alle den Tisch und essen dort. Er schaut etwas hervor hinter der Sofaecke und merkt plötzlich, hey, die sind gar nicht so am Rauben, die essen einfach gemütlich miteinander, die feiern, die genießen. Und er hat sein Stück schon gegessen, würde gerne mehr haben, aber die hocken alle am Tisch, er kann doch nicht dazu sitzen. Und plötzlich merkt er, wie er eigentlich gar nicht den besseren, sondern den schlechteren Teil gewählt hat. Er hat nur ein Stück Essen gehabt, aber es gäbe noch so viel mehr auf dem Tisch. Irgendwann erkennt ihn der Königssohn und sagt, komm, Tom, komm hervor. Ganz peinlich kommt er dann hervor und merkt plötzlich, an diesem Tisch darf er sitzen. Es hat einen Platz für ihn, er gehört zu dem Tisch und er darf dort genießen. Er ist sich nicht gewohnt, dort zu essen und dort zu sein. Und genau um das geht es, dass ich merke, wie oft wir Christen genau gleich unterwegs sind. Wir sind geprägt von einer Räuberkultur oder von einer Waisenkindkultur, könnte man auch sagen. Wir wissen, wir müssen uns selbst schauen. Wenn uns niemand schaut, wenigstens wir schauen uns. Und das ist das, was die Welt uns vermittelt. Und jetzt kommt da ein Gott und sagt, nein, schau, ich bin für dich da. Ich schaue dir. Du musst nicht mehr so leben. Du musst nicht mehr allein durchs Leben kämpfen. Du musst dich nicht mehr selbst, was auch immer alles. Ich bin an deiner Seite, ich bin mit dir, ich bin für dich und ich bringe dich in deine Würde zurück, die dir eigentlich gehört. Der Tom ist eigentlich ein Königskind. Der hat eine Würde als Königskind und nicht so eine Räuberwürde. Und genauso wir, du und ich, wir haben nicht die Würde, dass wir haben eine königliche Würde und nicht diese tiefe, so nimm dir, was du nur verwischen kannst, Würde. Das hat nicht mit Würde zu tun. Wer flüstert uns nur immer ein, dass wir nichts wert sind, dass wir zu kurz kommen, dass niemand an uns denkt, dass wir für uns schauen müssen, dass wir schnell das Günstigste zum besten Preis kriegen? Wer spricht uns das alles ein? Jesus sagt doch so schön, schaut die Lilien auf dem Felde. Die machen gar nichts. Und der Gott kleidet sie so schön, der Vater im Himmel. Wie viel mehr liebt uns der Vater, da wir doch seine Kinder sind? Wie schnell vergessen wir das? So einfache Sätze, die wir bereits als Kinder gehört haben zum Teil, und in unserem Leben im Alltag plötzlich weit weg sind. Wer raubt uns das? Wie schnell verhalten wir uns, dass wir zu wenig haben, so wie kleine Kinder. Und deshalb sagt Paulus dann weiter, darum trennt euch radikal von all dem, was zur vergänglichen Wirklichkeit gehört. Kolosser 3,5. Darum trennt euch. Er sagt nicht, trennt euch, damit ihr Kinder Gottes seid, damit ihr Königskinder seid, sondern weil ihr Königskinder seid, trennt euch. Das ist nicht in eurer Würde. Ihr seid zu besseren Berufen, ihr seid höher gestellt als das. Ihr habt einen König, einen Vater im Himmel, der schaut für euch. Da kann man doch ganz anders herumlaufen, wenn man sagt, wow, mein Vater versorgt mich. Nein, ich muss nicht fünfmal vorbeilaufen beim Bahnhof, weil es eine Gratismilch gibt. Mein Vater versorgt mich, er hat mehr als genug. Nein, ich muss nicht jedes Detail, jeder Franken auf umdrehen. Mein Vater versorgt mich, ich darf großzügig sein. Großzügig heißt nicht verschwenderisch, Klammer zu. Unser Vater im Himmel gibt mehr als genug. Und mit diesem Wissen können wir ganz anders durch den Alltag hindurch. Es beruhigt, es macht frei. Es macht frei. Du musst nicht mehr stehlen, damit du genug hast? Nein. Es ist bereits für dich genug da. Dein Vater im Himmel versorgt dich. Du musst nicht mehr selbst kämpfen, damit du deine Rechte bekommst, damit du es schaffst, damit du gut genug bist. Nein. Du hast einer zur Seite, der kämpft für dich. Du musst nicht mehr mit Lügengeschichten dein Leben schönreden. Der Vater im Himmel kennt dich und er liebt dich genau so, wie du bist. Du darfst ehrlich sein. Du musst nicht andere für deine Meinung gewinnen, denn der Vater im Himmel ist schon lange für dich. Du musst sie nicht überzeugen und du musst nicht Angst haben, denn er beschützt dich, er ist für dich. Paulus spricht dann weiter im Kolosser, wo es dann um die Kleider geht und sagt, legt all die Kleider jetzt ab, es ist Zeit, sie abzulegen. Dann sagt er, trennt euch radikal und dann geht es weiter, trennt euch radikal von sexueller Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelter Leidenschaft, böses Verlangen und Habgier. Habgier ist nichts anderes als Götzendienst. Denn wegen diesen Dingen bricht der Zorn Gottes über euch herein, die ihr nicht bereit seid, ihm zu gehorchen. Hier kommen Texte, wenn man das so direkt liest, denkt man, wow, okay, wenn ich das immer noch mache, dann ist Gott böse. Paulus bringt das erst im Kapitel 3, weil er sagt, nein, Gott ist nicht zuerst böse auf dich, du bist befreit. Und er möchte sagen, hey, du musst nicht mehr. Du musst nicht mehr diese alten Kleider tragen, diese Lumpen. Du darfst sie loslassen. Du musst nicht mehr meinen, du müsstest beispielsweise sexuelle Unmoral diesen Dingen nachgehen, diese Bilder schauen. Du bist frei davon. Du musst nicht mehr. Gott stillt dein Herz, das du in diesen Momenten hast. Oft sind wir getrieben von Sehnsüchten. Und das ist der Grund, weshalb wir sündigen. Ich habe noch niemanden kennengelernt, der sagt, weißt du, ich habe eine Freude am Sündigen. Sondern oft ist ein Loch in unserem Herz und das treibt uns zur Sünde. Nein, wir sind befreit. Wir dürfen diese alten Lumpen ablegen. Es ist nicht so, dass Gott kommt und sagt, ich reiße sie dir vom Leibe. Und das ist wichtig. Gott kommt und sagt, jetzt kannst du sie ablegen. Es liegt an uns, dass wir sie ablegen, ganz klar. Sagen, okay Gott, ich möchte die Kleider ablegen. Ich weiß in diesem Leben, das läuft falsch bei mir, das ist nicht richtig. Ich habe da so eine Neigung, die möchte ich nicht. Ich möchte die ablegen. Das beginnt bei uns. Es ist nicht so, Gott, wenn du willst, mach mal, gell, ich schau mal und lebe weiter. Nein, es ist ein Gott, ich komme zu dir und bitte leg's mir, nimm's mir weg. Befrei mich, hilf mir. Und oft ist es ein Weg und nicht einfach ein Schuck und Wunder und weg. Oft ist das Ablegen ein Lernen, darin zu laufen. Es ist verbunden mit Üben, Stolpern, wieder neu beginnen, mit Strategien entwickeln und sehr oft mit Freunden, die einen unterstützen darin. Das ist Heiligung. Aber nicht, wir machen das, damit Gott uns liebt, sondern wir machen das, weil Gott uns liebt. Und wir nicht berufen sind, so räuberisch zu leben. Wir sind berufen, als Königkind zu leben. Und deshalb machen wir das. Und ich möchte euch ermutigen, geht heran an solche Dinge. Wenn ihr merkt in eurem Leben, da stimmt was nicht. Geht an und sagt, Gott, ich möchte das ablegen, weil es ist nicht meine Würde. Ich bin zu höherem berufen. Ich bin ein Königskind und möchte in dieser Würde leben. Du hast mir die Kleider gesagt, ich darf sie abziehen, ich kann sie abziehen und du hast mir neue Kleider geschenkt. Das schreibt Paulus dann auch weiter. Und nun habt ihr das neue Gewand angezogen. Es neue Kleider sind angezogen, wir dürfen sie anziehen und wir dürfen damit unterwegs sein. Jetzt bin ich nicht sicher, ob ich den Vers auch habe. Nein, habe ich nicht mehr, dann lese ich einfach davor. Deshalb sagt Paulus ja im Kolosser 3,1, den habt ihr gesehen, denkt nicht an die weltlichen Angelegenheiten, sondern konzentriert eure Gedanken auf ihn. Wenn wir auf ihn schauen, auf die Sicht, dass wir Kinder Gottes sind und dass er der König ist und wir Königskinder, beginnt alles in der Welt anders auszusehen. Plötzlich sind Dinge, die fest und klar waren, nicht mehr klar. Wir bekommen Freiheiten, über Dinge zu tun, die wir nicht konnten. Paulus sagt, lauft mit der himmlischen Perspektive. Himmlische Perspektive, wie geht das? Das ist etwas, das wir eintrainieren müssen. Auch da ist es eine Arbeit, wenn wir sie halten wollen. Es ist nicht so, dass wenn wir es nicht schaffen, ist Gott böse. Ich sage es bewusst nochmals. Sondern wir sollen so leben, damit wir noch mehr diese Perspektive bekommen. Und das hat einen Zusammenhang beispielsweise mit Zeiten mit Gott. Wenn du dir keine Zeit nehmen kannst mit Gott, ist es schwierig, diese Perspektive einzunehmen. Weil du keine Zeit hast zu hören, was seine Perspektive ist. Ich mache dir Mut, dort zu beginnen und sagen, Gott, wo finde ich Zeit, mit dir zu reden, um zu verstehen, was deine Perspektive ist über mich? Was sprichst du mir zu? Was sagst du Gott über mich? Da gibt es Bibelstellensammlungen, alles, was wir sind in Gott beispielsweise. Musst du nicht die Bibel ganz durchforschen, haben Leute schon gemacht, kannst einfach die rausziehen. Vielleicht geht es darum, dass du in deinem Haus Bilder oder Sprüche aufhängst, die dich erinnern, wer ist Gott und wer bist du in Gottes Sicht. Vielleicht hilft es, Postkarten zu haben oder irgendwo in WhatsApp-Verteiler hinzuzugehen, wo man immer wieder solche Verse zugeschickt bekommt. Einfach unternimm Schritte, dass du dir bewusst bist, was deine neuen Kleider sind als Kind Gottes. Wenn du es möchtest. Wie ihr seht, auf der einen Seite ist eine große Einladung, wo Gott sagt, hey, du darfst kommen, du bist frei. Du musst gar nichts leisten. Es ist alles getan. Und wenn du hinzukommst, sagt er, komm, und jetzt musst du nicht mehr so laufen wie früher. Jetzt darfst du in diesem neuen Leben sein, in dieser Königskindschaft, in dieser Würde drin. Du darfst. Du darfst all die Dinge ablegen. Bist du bereit dazu, einen Schritt zu machen und sagen, gut, wenn die Einladung so groß ist, ich mich schämen muss, Gott, ich möchte etwas ablegen. Ich möchte dir ganz kurz Zeit geben, einfach mit Gott darüber zu reden, sagen, hey Gott, habe ich irgendwo Kleider, die so alte Lumpen, so Räuberlumpen sind an mir? Habe ich da welche? Welche sind es? Kannst du es mir zeigen? Oder vielleicht sagt Gott, ach schau, das ist das Königsgewand, das du nebenan liegen hast und nichts anziehst, aber es gehört zu dir. Ich lese während der Zeit einfach aufgelistet die alten Kleider vor und anschließend die neuen Kleider. Und vielleicht kommt einer und sagt, das ist mein Ding, nimm das mit. Ich glaube, Gott spricht zu dir. Unschönes Verhalten in der Sexualität. Schamlosigkeit, übertrieben, ungezügelte Leidenschaft, böses Verlangen, habgierig, immer mehr haben wollen, zornig, verhärtet und verstockt gegenüber anderen, aufbrausend, unbeherrscht, ungezügelt, emotional. Voller Bosheit, verachtend gegenüber anderen, verletzend, böse Blicke zuwerfend, verleugnend, gemeine Worte über andere sprechen, andere klein machen, schlecht über andere reden, belügen, auch Höflichkeitslügen. Das ist ein Auszug aus den alten Räuberkleidern. Und jetzt ein paar neue Kleider, die man anziehen darf, die ihr befreit sind, die ihr anziehen könnt, weil ihr sie tragen könnt. Ein tiefes Mitgefühl und Freundlichkeit. Eine Bescheidenheit. Man kann auch sagen, Genügsamkeit. Eine Rücksichtnahme. Den anderen sehen, nicht nur sich selbst. Geduld haben, auch wenn er es nicht verdient hat. Nachsichtig mit dem Nächsten sein. Vergebungsbereit, nicht auf dem eigenen Recht pochen. In Liebe begegnen, ein Band der Liebe um sich haben. Ein Frieden, das dein Herz regiert. Und in allem dankbar gegenüber Gott sein. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir uns nicht zuerst schön kleiden müssen, um bei dir am Tisch zu sitzen. Ich danke dir, dass wir sogar in Lumpen zu dir kommen dürfen. Aber noch viel mehr danke ich dir, dass du uns nicht in diesen Lumpen stehen lässt, sondern dass du sagst, wir dürfen sie ausziehen, das neue Kleider bereit für uns. Was für ein Geschenk. Und ich bitte dich darum, dass wir mutig sind, diese alten Dinge loszulassen. Dass wir sie entdecken dürfen und nicht denken, das ist schon genug hübsch, was wir da anhaben. Dass wir mutig sind, das Alte zurückzulassen und immer wieder auch abzugeben, und auf der anderen Seite das Neue zu ergreifen, was du uns geschenkt hast. Und ich bitte dich darum, dass du uns die Gnade und Kraft gibst, dass du uns erfüllst mit deiner Kraft, dass es uns gelingt. Und dass wir merken dürfen, dass nicht wir gemacht haben, sondern dass du das durch uns gewirkt hast. Danke, dass du uns mehr und mehr zu dem Bild machst, wie du uns siehst. Und dass wir eines Tages bei dir sein dürfen und vollkommen sind. Amen.